Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Matthias Rieber, Mikrofon. Schönen guten Abend. Es war der ganz große Abschied in dieser Woche in Dallas. Das Karriereende von Dirk Nowitzki, ein Abschied auf amerikanische Art und Weise. In einer guten halben Stunde noch einmal unser ausführliches Thema. Schweden will mit Stockholm und Åre die Winterspiele 2026 und hat sich offiziell beworben. Nicht klimaneutral, nein, klimapositiv sollen die Spiele werden. Davon erzählt Richard Brisius, der Chef des Bewerbungskomitees, in dieser Sendung. In der wir auch sprechen über einen möglichen Dopingfall im deutschen Eisschnelllauf im Zuge der Erfurt-Seefelder-Affäre. Wir sprechen dazu mit Athletensprecher Moritz Geisreiter. Dazu jede Menge aktueller Sport, Handball-EM-Qualifikation, Turn-EM, Formel 1 und natürlich der Spieltag 29 in Bundesliga und Zweiter Liga. Zweimal Jadon Sancho. Nach 17 und nach 23 Minuten der BVB führt 2:0 gegen Mainz und ist damit vorübergehend wieder Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die klare Nummer 3 in der Liga ist RB Leipzig. Klarer Kurs aber auf die Champions League, unterstrichen durch ein 2:0 heute gegen Wolfsburg. Thomas Kunze.
Verdient, souverän, abgeklärt. Es gibt einige Attribute, die man dem 2:0-Sieg von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg geben kann. Alle treffen zu. Leipzig agierte schlau und aggressiv gleichermaßen. Nach 17 Minuten gelang Kevin Campbell aus 18 Metern die Führung. Das war das 100. Heimtor in der Fußball-Bundesliga für RB Leipzig.
Wir wussten, dass sie eine sehr spielstarke Mannschaft sind, dass sie sehr viele Spieler haben, die gut mit dem Ball umgehen können. Und ja, das haben wir ihnen heute komplett genommen, glaube ich. Wir waren immer da, haben sehr, sehr viele Torchancen nach vorne dadurch auch erzielt. Und durch unser Gegenpressing, weil wir so schnelle Ballgewinne hatten. Und das war über sehr, sehr weite Strecken absolut top.
10 Minuten nach Campbells Führung konnte Timo Werner dann per Kopf erhöhen. Leipzig ging verdient mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Nach dem Wechsel wurde Wolfsburg etwas stärker. Ginzek hatte die beste Chance zum Anschlusstreffer, aber Leipzig diktierte auch im zweiten Durchgang das Geschehen. Die Niederlage für Wolfsburgs Keeper Paavo Pervan verdient.
In der zweiten Halbzeit hat man dann einen großen Willen von uns gesehen, aber ja, es hat auch nicht gereicht und von dem her die Niederlage auch gerecht.
Wolfsburg rutscht vorerst raus aus den Europapokalplätzen. Leipzig dagegen kann langsam aber sicher für die Königsklasse planen.
Vor der Partie Stuttgart gegen Leverkusen ist es heute in Bad Cannstatt zu einer Massenschlägerei gekommen. 100 Fans beider Vereine gingen aufeinander los. Nach einer Viertelstunde war aber alles wieder unter Kontrolle. 40 Leverkusener wurden vorläufig festgenommen, konnten also nicht live verfolgen, wie ihre Mannschaft heute die kleine Krise der letzten Wochen mit einem 1:0 Auswärtssieg erledigte. Philipp Sommer berichtet.
Eine halbe Stunde brauchte Bayer Leverkusen, um gegen aggressive, laufstarke Stuttgarter ins Spiel zu finden. Volland verpasste freistehend aus 8 Metern schon kurz vor der Pause die Führung. Die Erlösung für lange einfallslose Leverkusener, ein Elfmetergeschenk von Gonzalo Castro, der an der äußersten Ecke des Strafraums Volland legte und so das 0:1 von Kai Havertz nach 64 Minuten ermöglichte. Nach Havertz Elfmeter spielte Leverkusen den Sieg locker nach Hause gegen offensiv hilflose Stuttgarter, die in der Nachspielzeit auch noch Askasibar mit einer roten Karte verloren, nach einer Spuckattacke gegen Havertz. Bayer reichte eine durchschnittliche Leistung, um seine Niederlagenserie zu beenden, gegen den weiter stark abstiegsgefährdeten VfB.
Kaum noch zu retten ist Schlusslicht Hannover 96. Heute setzte es die 8. Pleite in Folge beim 0:1 zu Hause gegen Mönchengladbach. Michael Augustin.
Raphael hat das Spiel für die Gladbacher entschieden. In der 53. Minute wird sein Schuss von Korb abgefälscht und landet als Bogenlampe hinter Hannovers Torhüter Esser im Tor. Der Sieg vor 40.200 Zuschauern war verdient. Gladbach hatte deutlich mehr Chancen als Hannover. Die größte vergab Raphael kurz vor Schluss. Die beste Gelegenheit für Hannover hatte Weidand. Bitter für Mönchengladbach. Stindl musste mit einer schweren Schienbeinverletzung ins Krankenhaus gebracht werden und bereits in der ersten Minute ausgewechselt werden. Auch Zakaria wurde verletzt ausgewechselt.
Gladbach sichert damit Rang 5 in der Tabelle ab, einen Rang vor dem neuen Tabellensechsten. Und der heißt Werder Bremen. Vom 2:1 Heimsieg gegen Freiburg meldet sich Henry Vogt.
Werders glänzende Serie in der Fußball-Bundesliga hält an. Das Team bleibt in 2019 weiter ungeschlagen und arbeitet sich sogar dank des 2:1-Erfolges gegen Freiburg auf einen Europapokalplatz voran. Dieses Mal aber war ein Kraftakt vonnöten und viel Geduld gefragt. Davy Klaassen leitete spät in der 76. Minute mit seinem Kopfball aus Kurzdistanz zum 1:0 den Bremer Sieg ein. Erst der Videobeweis ergab die Korrektheit des Treffers. Gebre Selassie ließ dann in der 84. Minute ebenfalls per Kopf nach einer Ecke das 2:0 folgen. Der Anschlusstreffer dann durch den Freiburger Waldschmidt in der Nachspielzeit tat Werder nicht mehr weh. Dafür aber die Verletzung des Torhüters Pavlenka, der in der zweiten Halbzeit durch den Griechen Capino ersetzt werden musste.
Im Abendspiel zwischen Dortmund und Mainz ist noch nicht ganz Halbzeitpause, deswegen kommen wir jetzt erst einmal in die zweite Fußball-Bundesliga. Der SC Paderborn ist ein Phänomen. 2014 der Aufstieg in die Bundesliga. Dann der direkte Abstieg mit dem historisch ersten Durchmarsch in Liga 4, der nur dadurch verhindert wurde, dass 1860 München 2017 die Lizenz verlor. Jetzt dann wieder der direkte Aufstieg in Liga 2 und jetzt schnuppert man aktuell wieder am Aufstieg in die Bundesliga. Durch das 4:0 heute gegen Duisburg mehr denn je. Armin Lehmann.
Am Ende interessierte es die knapp 15.000 Zuschauer wenig, dass dieses 4:0 sicher um ein paar Tore zu hoch war. Paderborn bleibt drin im Rennen um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Und in Duisburg gehen so langsam die Lichter aus. Der Abstieg aus Liga 2 erdroht. 4:0 für Paderborn zur Pause. Durch die Tore von Clement und Gay stand schon 2:0. Und im zweiten Durchgang dann Tekpetey und Vassiliadis mit eben den insgesamt 4 Toren für die Paderborner. Das Ergebnis war deshalb zu hoch, weil Duisburg über weite Strecken der Begegnung gleichwertig war und sehr viele sehr gute Torchancen liegen ließ. Unterm Strich aber ein klarer Sieg für Paderborn.
Der Sieg 2 Tore zu hoch? Fragen wir das doch direkt Markus Krösche, den Geschäftsführer Sport der Paderborner.
Nee, also ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme hatten, weil die Duisburger auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Aber ich glaube, dass man, wenn man das gesamte Spiel sieht, wir auch genug Möglichkeiten hatten. Von daher glaube ich, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war.
Damit müssen Sie sich aber jetzt endgültig mit dem Thema Erste Liga auseinandersetzen, oder?
Nee, also grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt nicht jede Woche irgendwie unsere Ziele verändern. Also wir wollen halt unsere Art und Weise, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wie wir Fußball spielen, halt auf den Platz bringen und das jede Woche. Wir wollen natürlich versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt.
Das ist ja der bekannte Satz, den man jetzt immer sagt, aber es ist nur noch ein Punkt bis zur Relegation und nur noch 3 Punkte bis zum HSV und die kommen auch noch zu Ihnen nach Paderborn. Da würde man sogar sagen, Sie haben es in der eigenen Hand.
Ja, aber wir haben natürlich auch noch unheimlich viele schwierige Spiele. Wir spielen nächste Woche in Kiel, wir spielen noch in Bielefeld, wir spielen noch zu Hause Heidenheim, wie Sie gerade sagten, wir spielen noch gegen den HSV, wir spielen noch in Dresden. Also wir haben noch unheimlich viele schwierige Spiele. Von daher tun wir gut daran, uns einfach darauf zu konzentrieren, dass wir das, was uns stark gemacht hat in den letzten Monaten, auf den Platz bringen und versuchen einfach jedes Spiel zu gewinnen. Und am Ende wird man dann sehen, wie oft uns das gelingt und was dabei rauskommt.
Okay, ich merke schon, Sie wollen sich auch heute noch nicht festlegen lassen auf mögliche Ambitionen. Andersrum gefragt, wollen Sie denn überhaupt in die erste Liga oder ist Ihnen das fast schon ein Schritt zu viel?
Also sagen wir mal so, wenn wir es am Ende der Saison genug Punkte geholt haben und wir auf einem Aufstiegsplatz stehen, dann werden wir nicht bei der DFL anrufen und sagen, wir machen es nicht. Also von daher, wir versuchen wirklich, das Maximale an Punkten jetzt rauszuholen und was am Ende rauskommt, werden wir dann sehen.
Man kann sich ja fast so ein bisschen die Frage stellen, ob Sie eigentlich in Paderborn aktuell immer genau wissen, in welcher Liga Sie spielen. Sie sind ja bis auf den Lizenzentzug von 1860 für München vor 2 Jahren in den letzten 6-7 Jahren in jedem Jahr entweder auf- oder abgestiegen. Es gibt keine Konstanz, dass Sie mal in einer Liga bleiben wollen, oder?
Ja, das ist halt das Spannende an Paderborn. Ich bin jetzt ja auch schon fast 18 Jahre hier in unterschiedlichen Funktionen und es gab noch nie eine Saison, wo es mal ruhig ausgelaufen ist. Es ging immer um was, sowohl Abstieg als auch Aufstieg. Von daher, ja, es ist immer spannend in Paderborn und das macht auch den Reiz des Vereins und dieser Art und Weise, wie wir es momentan machen, einfach auch aus.
Also der neue Marketing-Claim, bei uns geht es immer bis zum Schluss um was.
Ja, den Slogan können wir übertragen auf jeden Fall. Das ist ein guter Hinweis.
Okay, die Gerüchteküche brodelt ja in den letzten Tagen ganz gewaltig. Da muss ich Sie natürlich auch nach Ihnen persönlich fragen, ob Sie, egal ob erste oder zweite Liga, nächstes Jahr überhaupt dabei sind, weil man hört von Hannover bis Leipzig so einiges Ihrer Person betreffend.
Ja gut, grundsätzlich ist es so, dass das natürlich, sagen wir mal, gewisse Dinge schwer für mich zu beeinflussen sind. Grundsätzlich ist es so, dass ich Vertrag habe bis 22 in Paderborn, ich mich sehr wohlfühle. Wir eine sehr, sehr spannende und interessante Mannschaft haben und das ist das, worauf der Fokus liegt. Alle anderen Dinge, darum kümmere ich mich momentan nicht.
Sie sind ja seit 2017 wieder zurück beim SC Paderborn, jetzt als Geschäftsführer Sport. Ist das auch irgendwie eine Auszeichnung für Ihre Arbeit, dass Sie seitdem eigentlich kontinuierlich nur nach oben sich orientieren?
Ja, es ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall, aber das ist ja jetzt nicht nur mein Verdienst, sondern das ist grundsätzlich der Verdienst aller, die daran beteiligt sind. Wir haben ein herausragendes Trainerteam, wir haben eine sehr gute Mannschaft. Alle, die im Verein sind, haben, seitdem ich wieder hier bin, einfach alle an einem Strang gezogen. Und das ist, glaube ich, ein Ergebnis aller. Aber es freut uns natürlich, dass wir so erfolgreich sind, gar keine Frage.
Was würden Sie denn sagen, was ist das Erfolgsrezept Ihrer Mannschaft?
Ja, dass wir natürlich immer wieder versuchen, an die Grenzen zu gehen, das auch sehr, sehr oft schaffen, dass wir junge, entwicklungsfähige Spieler haben, die versuchen, jeden Tag besser zu werden, auch daran arbeiten, jeden Tag den nächsten Schritt zu machen. Und das, glaube ich, zeichnet uns einfach aus. Hat man in der Saison gesehen. Wir haben viele Spiele auch nochmal nach Rückstand gedreht. Und die Entwicklung der Mannschaft in den letzten anderthalb Jahren ist schon sehr, sehr gut. Aber das ist auch grundsätzlich natürlich auch eine Basis für so einen Verein, wie wir es sind. Wir müssen sehen, dass wir immer an Grenzen gehen, dass wir an die 100% kommen, um in der Lage zu sein, Spiele zu gewinnen. Das zeichnet uns, glaube ich, für den Moment auch sehr, sehr gut aus.
Also tatsächlich auch eher ein nachhaltiges Konzept, um dann vielleicht auch in den nächsten Jahren dann mehr Ruhe in den Verein zu bekommen?
Ja, es geht grundsätzlich um Nachhaltigkeit. Also wir wollen über die Philosophie, die wir haben, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, soll der Verein nachhaltig ein wichtiges Mitglied der zweiten Liga sein, guten Fußball spielen, vielleicht auch ein Stück weit einen Wiedererkennungswert haben über die Art und Weise. Und das ist das Ziel, den Verein auch zu etablieren im Profifußball.
Jetzt haben Sie gesagt, nachhaltig Mitglied der zweiten Liga. Das nehme ich jetzt mal einfach so auf.
Ja, das ist die grundsätzliche Zielsetzung, klar.
Und Bundesliga würde man dann mal für ein Jahr oder so mitnehmen?
Wie gesagt, wenn wir am Ende dann oben stehen sollten, werde ich definitiv nicht bei der DFL anrufen und sagen, wir machen es nicht. Also von daher warten wir mal ab, was kommt.
Sagt Markus Krösche, Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Außerdem heute noch zwei spannende Resultate im Kampf um den Klassenerhalt in Liga 2. Sandhausen schlägt Dresden 3:1 und Magdeburg unterliegt Darmstadt 0:1. Halbzeit jetzt in der Bundesliga. Der BVB führt souverän und klar 2:0 gegen Mainz 05. Burkhard Huppe.
Borussia Dortmund ist zumindest, was das Ergebnis angeht, auf einem guten Weg. Führt zur Pause mit 2:0 gegen den FSV Mainz 05. Mann des Abends war bislang der junge Engländer Jadon Sancho. Zweimal am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Einmal in der 18. Minute und dann nochmal 6 Minuten später. Einmal bedient von Götze und das zweite Mal von der linken Seite von Delaney. Und zweimal auch mit Glück, denn der Mainzer Niakate hätte beide Tore verhindern können. Hat er nicht geschafft. Und so führen die Dortmunder, die keinesfalls berauschenden Fußball zeigen, gegen aber einen fast durchweg enttäuschenden Gegner relativ komfortabel zur Pause mit 2:0.
Damit ist der BVB zumindest bis morgen Tabellenführer, wenn es beim 2:0 bleibt. Bis Bayern nämlich morgen in Düsseldorf nachziehen kann, liegt der BVB 2 Punkte vorne, kommt auf 66 Punkte. Leipzig als Dritter hat 58 Zähler, Frankfurt 52 und ein Spiel weniger. Gladbach 51 Punkte, dann ganz eng Bremen 46, Leverkusen und Wolfsburg 45 sowie Hoffenheim 44 Punkte, morgen aber noch gegen Hertha auf dem Platz. Die Hertha ist Elfter, knapp hinter Düsseldorf. Und die Fortuna gab heute bekannt, dass der Vertrag mit Vorstandschef Schäfer vorzeitig aufgelöst wird. Zurück zur Tabelle. Mainz auf Rang 12, 33 Punkte. Freiburg hat 32. Schalke kommt auf 27 und Augsburg auf 25 Punkte. Stuttgart liegt auf Relegationsrang 16 mit 21 Punkten und kann froh sein, dass die Nürnberger gestern nur 1:1 gegen Schalke spielten, was Nürnbergs Kapitän Hanno Behrens hörbar nervte.
Wir waren die klar bessere Mannschaft. Aus meiner Sicht absolut reguläres Tor weggepfiffen. Ich weiß nicht, wie man da einen Foul pfeifen kann. Wenn er pfeift, dann schaut er es an. Wir haben das System zum Draufgucken. Ja, kommt viel zusammen und man kommt sich da schon verarscht vor.
Und so kommt Nürnberg wegen des 1:1 nur auf 18 Punkte. Hannover ist Schlusslicht und hat 14 Punkte. Sie hören Sport am Samstag im Deutschlandfunk. Zunächst per Mail, alle anderen Dokumente dann per Kurier nach Lausanne. Schweden geht offiziell mit Stockholm und Åre ins Rennen um die Olympischen Winterspiele 2026. Die Bewerbung wurde gestern auf den Weg gebracht. Einziger Gegenkandidat für die Wahl im Juni, bisher Mailand mit Cortina d'Ampezzo aus Italien. Über das Konzept der schwedischen Bewerbung und den damit verbundenen Zielen hat die Kollegin Andrea Schülke mit Richard Brisius gesprochen, dem Chef des schwedischen Bewerbungskomitees. Und der hat zunächst darüber gesprochen, was Winterspiele für Schweden bedeuten würden.
Well, the chance and the dream of bringing the Winter Games and the Paralympics to Sweden in 2026.
Die Chance und der Traum, die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 nach Schweden zu bringen, bedeutet so viel für so viele Leute in Schweden, weil wir eine echte Winternation sind. Aus dem Winterwunderland Schweden kommen winterliebende Menschen. Wir haben an allen Olympischen Winterspielen teilgenommen, von Beginn an, aber wir hatten nie die Chance, sie auszutragen. Es ist fast unsere Pflicht, sie auszutragen. Wir wären so stolz und wir haben ein fantastisches Konzept, die nachhaltigsten Olympischen und Paralympischen Winterspiele aller Zeiten auszurichten.
Wie groß ist die Unterstützung der schwedischen Bevölkerung? Ich habe gelesen, die schwedische Bevölkerung unterstützt die Olympia-Bewerbung nur zu 55%.
Well, 55% is a lot in Sweden.
55% sind eine Menge für Schweden. Ich weiß nicht, was das für Deutschland bedeuten würde. Aber ich denke, je nördlicher in Europa man geht, desto skeptischer werden die Menschen in solchen Dingen. Also sind 55% Zustimmung für die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele einfach enorm. Wir sind sehr glücklich und wir fühlen die breite Unterstützung der Öffentlichkeit, der Wirtschaft, der Politik und der Zivilgesellschaft.
In vielen Ländern gibt es große Probleme mit dem IOC, dem Internationalen Olympischen Komitee, der Veranstaltung an sich, den Kosten und dem Erbe. Ist es überhaupt noch ein Traum, Olympische Spiele auszurichten?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Traum. Was wir nicht vergessen dürfen, natürlich geht es bei Olympia in erster Linie um Sport, aber auch um die olympischen Werte wie Freundschaft und Respekt und immer zu versuchen, das Beste zu geben. Nun hat das Internationale Olympische Komitee die Organisation der Spiele reformiert. Unter der Olympischen Agenda 2020, die der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach ins Leben gerufen hat. Es hat sich alles verändert, die Bewerbung und die Organisation der Ausrichtung. Es ist nun smarter und kosteneffizienter. Es geht vor allem um die Investitionen. Bei den vergangenen Spielen gab es einen großen Ausbau von Sportstätten und immense Investitionen. Nun wird es das komplette Gegenteil sein. Es geht bei den Spielen nun darum, nutze, was du hast und wo es ist und baue nichts Neues. Und deshalb haben wir die perfekten Voraussetzungen hier in Schweden.
Sie verweisen immer wieder auf die Agenda 2020 des Internationalen Olympischen Komitees, aber die wird ja auch international kritisiert. Die Garantien alleine für das Sicherheitskonzept, die das IOC verlangt, werden zum Beispiel auf 415 Millionen Euro geschätzt. Können Sie abschätzen und sagen, wie teuer die Winterspiele werden? How expensive the Winter Games will be anyway?
Da stimme ich nicht wirklich zu, was Sie gerade gesagt haben mit den 415 Millionen Euro. Unser Budget ist 13,1 Milliarden schwedische Kronen. Das ist ein niedriges Budget, ein entsprechendes Budget und ein sicheres Budget. Das Einzigartige bei uns ist, dass wir kein Investitionsgeld brauchen, im Gegensatz zu den meisten oder ich würde sogar sagen allen früheren Olympischen Spielen. Denn wir haben alle Sportstätten schon vor Ort und wir nutzen sie dort, wo sie sind.
Zu Ihrem Konzept gehört ja, dass Sie zum Beispiel Bob- und Rodelwettbewerbe im lettischen Sigulda austragen. Ist das für Sie alternativlos, bestehende Anlagen zu nutzen, selbst dann, wenn Sie sich in einem anderen Land befinden?
Das ist ein sehr gutes Beispiel, das Sie anführen, was die Agenda 2020 betrifft. Wir haben keine Anlagen für die Bob-, Rodel- oder Skeleton-Wettbewerbe. Das IOC sagte im Sommer 2017, dass niemand eine neue Anlage bauen soll. Also geht und mietet eine in einem anderen Land. Davon haben wir profitiert, weil wir uns mit unseren lieben Freunden auf der anderen Seite der Ostsee, mit Lettland, Sigulda, verbunden haben. So gab es viele Vorteile und zwei Länder sind sehr glücklich damit.
Klimaschutz wird immer wichtiger für die Gesellschaft. In Schweden hatte ja auch die Fridays for Future-Bewegung ihren Anfang. Kann man Olympia eigentlich klimafreundlich organisieren? In a climate-friendly way?
Eine sehr wichtige und relevante Frage. Ich denke, ein sehr wichtiger Punkt unseres Bewerbungskonzepts ist Nachhaltigkeit. Unsere Sportministerin gehört der Grünen Partei in Schweden an. Und gemeinsam sehen wir die riesige Gelegenheit, die nachhaltigsten Winterspiele aller Zeiten auszurichten. Wir haben uns sehr große Ziele gesetzt. Wir werden die Ersten sein, die die Spiele klimapositiv ausrichten, zum Beispiel. Wenn sie in Schweden sein werden, werden sie in der möglichst umweltfreundlichsten Weise ausgerichtet werden. Wir werden die Latte möglichst hochlegen. Wir haben zum Beispiel in unserem Kostenplan einen Spielraum für eine Klimakompensation, um ein klimafreundliches Reisen für alle Menschen zu erreichen, die die Spiele besuchen kommen, egal ob aus dem Ausland oder aus Schweden.
Häufig wollen die Gastgeber Olympischer Spiele damit ja auch Erfolge und eine tolle Entwicklung für den Sport in ihrem eigenen Land erreichen. Was erhoffen Sie sich von diesen Olympischen Spielen?
Wir hoffen damit, drei Dinge zu erreichen. Als erstes Sport und die allgemeine Gesundheit. Wir haben ein Problem. Die Menschen sitzen immer mehr und bewegen sich immer weniger. Das gilt für alle Altersgruppen, Kinder wie Erwachsene. Durch den Sport haben wir einen ganz natürlichen Weg, um Menschen dafür zu begeistern und zu motivieren, sich mehr zu bewegen. Das ist das erste große Ziel. Das zweite dreht sich um Integration und Inklusion. Schweden ist ein großes Land. Wir sind 10 Millionen Menschen und fast 20% davon sind in einem anderen Land geboren. Wir wollen dieses fantastische Projekt dazu nutzen, alle in Schweden einzubeziehen, sich zu beteiligen, sich zu integrieren und als ein Land zusammenzukommen. Und drittens ist uns die Nachhaltigkeit wichtig. Da wollen wir neue Maßstäbe setzen.
Richard Brisius, der Chef des Bewerbungskomitees für Stockholm und Åre für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026, im Gespräch mit der Kollegin Andrea Schildke. Das können Sie gerne nochmal in voller Länge nachhören und nachlesen auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/sport. Noch ist die Heim-WM vor 2,5 Monaten einigermaßen präsent. Heute schafften die deutschen Handballer direkt den nächsten Schritt, qualifizierten sich sicher und vorzeitig für die EM im kommenden Jahr. Thomas Kuss.
Das Team von Bundestrainer Christian Prokop holte den noch fehlenden Punkt mit einem mühsamen 29-24 Erfolg gegen Polen.
Wir haben nicht aufgegeben, wir haben gekämpft, wir haben wieder eine tolle zweite Halbzeit gezeigt vor dem Publikum. Wir haben das EM-Ticket gesichert und damit eine gewisse Planungssicherheit auch für den Deutschen Handballbund, was uns alle sehr freut.
Vor den über 10.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena im Westfälischen Halle tat sich die DAB-Auswahl gegen das neu formierte polnische Team im ersten Durchgang sehr, sehr schwer. 16-16 stand es nur zur Pause. Erst nach dem Wechsel spielte Deutschland engagierter und phasenweise konzentrierter in Abwehr und Angriff und konnte sich so entscheidend absetzen. Auch dank der 10 Tore von Kapitän Uwe Gensheimer und den zahlreichen Paraden von Torhüter Silvio Heinevetter. Damit haben die beiden abschließenden Qualifikationsspiele im Juni eher Testcharakter. Die Europameisterschaft 2020 steigt in Norwegen, Schweden und Österreich.
In Stettin in Polen steigt aktuell die Turn-Europameisterschaft. Heute der erste Tag der Gerätefinals und Florian Winkler hat die Ergebnisse.
Mit dem ersten Tag der EM-Gerätefinals hatten die deutschen Turner nichts zu tun. Doch die Zuschauer in der Stettiner Arena staunten besonders über ein Team. Gleich 4 Titel gingen an Russlands Turnriege. Am Boden siegte souverän Weltmeister Artur Dolaloyan. Teamkollege Denis Ableasin wurde Europameister an den Ringen. Bei den Frauen holte sich Maria Maseka Gold am Sprung. Anastasia Iljankova durfte sich über Platz 1 am Stufenbarren freuen. Der Brite Max Whitlock gewann als Olympiasieger erwartungsgemäß den Titel am Pauschenpferd. Am Sonntag turnt dann Pauline Schäfer um eine EM-Medaille am Schwebebalken.
Im Kampf um die deutsche Volleyballmeisterschaft haben in den Playoffs die Halbfinals begonnen. Der Serienmeister, die Berlin Recycling Volleys, mussten heute die Niederlage aus dem ersten Halbfinalduell gegen die Alpenvolleys Haching ausgleichen. Und das gelang Lars Becker.
Das war eine beeindruckende Vorstellung des deutschen Meisters. Die BR Volleys gewinnen das zweite Halbfinale vor 4.600 Zuschauern gegen die Alpenvolleys Haching erstaunlich deutlich und ungefährdet mit 3:0 und gleichen damit in der Best-of-5-Serie zum 1:1 aus. Die Berliner beherrschten Spiel und Gegner von Beginn an. Grundlage des Erfolgs, die starken und stabilen Aufschläge, mit denen Haching permanent unter Druck gesetzt wurde. Angeführt vom herausragenden Zuspieler Sergei Grankin begeisterten die BR Volleys ihr Publikum mit tollen Spielzügen. Die Gäste wehrten sich nach Kräften, waren aber diesmal in allen Belangen unterlegen. Spiel 3 der Halbfinalserie am kommenden Mittwoch, dann wieder in Innsbruck.
Und wir kommen in Sport am Samstag zum Radsport. 4 Etappensiege, 5 Tage lang das gelbe Trikot und heute am Ende Rang 4 in der Gesamtwertung. Die Baskenland-Rundfahrt wurde zu einer Show des deutschen Teams Bora Hansgrohe. Großen Anteil daran hatte die neue Rundfahrthoffnung Maximilian Schachmann. Mehr dazu von Tom Mustroff.
Maximilian Schachmann ist erst in seiner dritten Profisaison. Der 25-Jährige hat aber schon eine beachtliche Erfolgsbilanz. Einem Etappensieg beim Giro d'Italia und starken Auftritten bei Klassikerrennen und kleineren Rundfahrten im letzten Jahr fügte er in diesem Frühjahr gleich 5 Siege hinzu. 3 davon bei der heute zu Ende gegangenen Baskenland-Rundfahrt.
Ja, es läuft einfach großartig für mich. Ich habe bei der Katalonien-Rundfahrt ja schon gemerkt, dass die Beine echt gut sind. Habe mich schnell erholt von der Rundfahrt und bin hier in guter Form angereist. Dass jetzt das Zeitfahren gleich so überragend läuft. Ich meine, ich habe mit einem recht klaren Vorsprung das gewonnen und von daher bin ich an dem Tag schon super happy gewesen, wie das jetzt ablief.
Schachmann gewann noch 2 weitere Etappen.
Das hat mich echt gefreut. Das war ein super Gefühl, im gelben Trikot zu gewinnen.
Auf der Königsetappe am Freitag musste er dann gelb abgeben an seinen Teamkollegen Emanuel Buchmann. Buchmann, ein gutes Jahr älter als Schachmann, galt länger schon als das ganz große deutsche Rundfahrttalent. Zuletzt schien er allerdings zu stagnieren und sogar im Schatten des Neuzugangs Schachmann zu verschwinden. Am Freitag meldete er sich aber mit einem beeindruckenden Solosieg in den Bergen zurück. Er machte die Baskenland-Rundfahrt damit endgültig zur Bora-Rundfahrt. wenn auch der Gesamtsieg am Ende der Rundfahrt noch an den Spanier Ion Izagirre ging. Der vierte Gesamtrang für Buchmann spricht genauso für die tolle Mannschaftsleistung wie die vier Tagessiege. Drei davon holte Schachmann, der damit auch erfolgreichster Profi bislang in dieser Saison bei Bora ist, noch vor dem dreifachen Weltmeister Peter Sagan. Schachmann kam übrigens dank des sehr ausgedünnten öffentlichen Personennahverkehrs am Rande Berlins zum Radsport.
Mir hat es Spaß gemacht. Ich bin schon immer zur Schule gefahren mit dem Rad, mein ganzes Leben lang. Wir haben nämlich im Speckgürtel gewohnt. Da fuhr der Bus jede Stunde, also konnte ich mir aussuchen, ewig auf den Bus warten oder mit Rad fahren. Also bin ich immer Fahrrad gefahren, bei jedem Wetter. Winter, Sommer, Regen, immer.
In den Nachwuchskategorien zeigte sich schnell das Talent des Berliners. Medaillen bei den Weltmeisterschaften der Junioren und der U23 im Straßenrennen wie im Zeitfahren waren der Lohn. Schachmann setzte aber auch nicht alle Karten auf den Radsport, sondern begann parallel ein Studium der Wirtschaftsingenieurswissenschaften. Dazu hatte er zuletzt allerdings wenig Zeit. Denn im letzten Frühjahr erfolgte sein Durchbruch im Radsport. Beim Giro d'Italia führte er erst einige Tage lang die Nachwuchswertung an und holte sich in der dritten Woche einen Etappensieg. Weil bei seinem damaligen Team Quickstep die Orientierung eher auf Klassikern und weniger auf den großen Rundfahrten liegt, wechselte er im Winter zu Bora Hansgrohe. Da hat er mit Buchmann und dem im Baskenland ebenfalls stark fahrenden Österreicher Patrick Konrad zwar beachtliche Konkurrenz, aber das scheint momentan vor allem zu stimulieren. Und so wird Maximilian Schachmann im Juli sein Tour de France-Debüt geben. An der Seite von Emmanuel Buchmann, der zum ersten Mal Tourkapitän sein darf.
Ich denke, dass mir mal die Chance geben sollte, mit einer tollen Mannschaft dort aufzutreten. Gell? Und es ist auch, denke ich mal, von unserer Seite ein bisschen ein Richtungsweis an den deutschen Radsport, wenn wir da mit vielleicht 2, 3, 4 Deutschen an Start stehen. Also wenn wir die Hälfte der Mannschaft deutsch machen, dann ist das, denke ich, schon auch ein Signal.
Blickte Teamchef Ralf Denk auf die große Schleife voraus. Zu einer Zeit, in der die deutschen Sprinter wie Marcel Kittel und André Greipel in einer Formkrise stecken, trumpfen auf einmal die jüngeren Rundfahrer auf. Bevor es nach Frankreich geht, will der multitalentierte Maximilian Schachmann aber noch bei den Klassikerrennen sein Glück versuchen. Ein Top-10-Ergebnis beim wallonischen Pfeil gelang ihm schon im letzten Jahr.
Klar gibt mir jetzt die Rundfahrt auch Selbstbewusstsein im Hinblick auf die Ardennen-Klassiker, die jetzt in wenigen Tagen anstehen werden. Am Ende sind die Ardennen-Klassiker noch was anderes. Es sind ein Tagesrennen, es sind sehr lange Rennen, sehr schwere Rennen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, bin ich sehr gut vorbereitet und wir haben eine starke Mannschaft dort. Und das wird uns viele Möglichkeiten geben, auch am Ende, um die Siege bei den drei Rennen mitzufahren.
Zu den potenziellen Siegfahrern im Team gehört dann auch wieder Peter Sagan. Auf Schachmann mit Buchmann folgt jetzt Schachmann mit Sagan. Keine schlechte Gesellschaft für einen, der einst als Schüler nur nicht auf den Bus warten wollte.
Berichtet Tom Mustroff, und einer der Frühjahrsklassiker, wenn auch nicht in Belgien, sondern in Frankreich, aber vermutlich der Klassiker schlechthin, der steht morgen an. Verständlicherweise dann ohne Maximilian Schachmann. Morgen geht es durch die Hölle des Nordens. Die Vorschau auf Paris-Roubaix von Holger Gerska.
Selten in bislang 116 Auflagen des berühmten Rennens über die Kopfsteinpflaster aus Napoleons Zeiten gab es so viele Favoriten. Oder anders gesagt, es gibt nicht den einen oder die zwei Top-Favoriten. Auch nicht den Titelverteidiger Peter Sagan. Der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei fuhr in den vergangenen Wochen nicht in der allerbesten Form. Gut in Form sind die beiden deutschen Radprofis, deren Namen auf dieser langen Liste von vielleicht 20 oder 25 Siegkandidaten stehen. John Degenkolb freut sich riesig auf sein Lieblingsrennen. Er hat Paris-Roubaix 2015 gewonnen, als einer von bislang nur zwei Deutschen seit 1896. Der junge Kölner Nils Politt wäre gern der Dritte. Zuletzt schaffte er es bei den großen Klassikern in die Top 10, jetzt soll der nächste Schritt folgen.
Morgen früh deutscher Zeit wird in Shanghai der 1000. Formel 1 Grand Prix der Geschichte gestartet. Das erste Rennen im Mai 1950 im britischen Silverstone. 1000 Rennen mit unzähligen Geschichten, Triumphen, aber auch Katastrophen. Martin Thiel blickt zurück.
Seit 1950 heulen die Motoren in der Formel 1 und ziehen die Massen in ihren Bann.
Der Mann mit der schwarz-weiß karierten Flagge steht bereit.
Der erste Held dieser Rennserie ist der argentinische Werkzeugmacher Juan Manuel Fangio, einer der ersten Profis im Rennzirkus.
Horsten, Collins,
Fünfmal wurde er Weltmeister, unter anderem 1954, als er den ersten Titel für Mercedes nach dem Krieg einfährt. Namen wie Moss, Stewart, Mansell, Prost und Lauda brannten sich danach ins Gedächtnis der Motorsportfans wegen ihren Siegen und ihren Unfällen.
Es handelt sich bei den Verbrennungen des Formel-1-Weltmeisters aus dem Vorjahr um ausgedehnte Verbrennungen im Gesicht.
Nur 6 Wochen später stieg Niki Lauda mit verbranntem Gesicht wieder ins Cockpit und erklärte später:
Es war für mich absolut normal, dass man zur damaligen Zeit solche Unfälle haben kann.
Andere hatten beim Spektakel Formel 1 weniger Glück.
Unser Wolfgang Graf Berge von Tripp ist in der Südkehre tödlich verunglückt.
Jochen Rindt ist tot.
Ayrton Senna, er verlor aus noch unbekannten Gründen bei Tempo 300 die Kontrolle.
Tripps, Rindt, Senna sind nur 3 von 20 Fahrern, die in den 999 Rennen ihr Leben ließen. Am Tag, als Senna starb, gewann Michael Schumacher und wurde 1994 zum ersten Mal Weltmeister.
Für mich war eigentlich immer klar, dass Ayrton derjenige ist, der diese Weltmeisterschaft hier gewinnen wird. Deswegen möchte ich meine erste Weltmeisterschaft
damals ahnte niemand, dass Schumi der erfolgreichste Formel-1-Pilot werden sollte. Mit 7 Titeln machte er vor allem die Ferraristi glücklich.
Tutti di tifosi, grazie, grazie, grazie.
Schumi war der erste von 3 deutschen Weltmeistern. Es folgten Vettel und Rosberg, wobei Vettel der emotionalste war.
Oh, thank you, boy. Unbelievable.
Aktuell dominieren die Mercedes Silberpfeile. Lewis Hamilton ist mit 5 Weltmeisterschaften der Star und Dominator der Szene und jagt Michael Schumachers Rekorde. Dass das 1000. Rennen ausgerechnet in Shanghai im Formel-1-Entwicklungsland China stattfinden muss, stört Motorsportpuristen. Aber die Formel-1-Faszination ist auch nach 999 Rennen ungebrochen.
Die Geschwindigkeit ist faszinierend, der Lärm ist faszinierend und das große Flair.
Und von Platz 1 wird morgen dieses 1000. Rennen ein Silberpfeil beginnen. Valtteri Bottas im Mercedes. Jens Gideon.
Damit holte sich der WM-Spitzenreiter die 1000. Pole-Position der Formel-1-Geschichte. Zum 7. Mal in seiner Karriere steht Valtteri Bottas damit auf Startplatz 1. In der Qualifikation von China war er heute den Hauch von 200 Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist mit Platz 3 erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der deutliche Rückstand der Roten in den schnellsten Runden des Wochenendes dämpft auch die Hoffnungen für das Rennen morgen. Der 2. Deutsche im Feld, Nico Hülkenberg im Renault, qualifizierte sich für Startplatz 8.
Und morgen Abend ab 23.30 Uhr hören Sie hier im Deutschlandfunk unser Sportgespräch dazu. Dann zu Gast Motorsport-Experte Anno Hecker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sabine Kehm, die Managerin von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Die Enthüllung des Ex-Langläufers Johannes Dürr, die Razzia bei der nordischen Ski-WM in Seefeld, das Aufdecken eines Dopingnetzwerks um einen Erfurter Arzt, viele Dopingschlagzeilen rund um die sogenannte Operation Adalas im Februar. Jetzt wurde auch ein deutscher Sportler mit Praktiken in Zusammenhang gebracht. Es soll sich nach Medienberichten um einen früheren Olympia-Eisschnellläufer handeln. Der Name wurde noch nicht offiziell bestätigt. Vor der Sendung konnte ich aber mit Athletensprecher Moritz Geisreiter über diesen Fall sprechen. Moritz Geisreiter hat mir erzählt, wie er auf das Bekanntwerden des Verdachts in seiner Sportart reagiert hat.
Ich glaube, ich bin relativ wenig blauäugig rangegangen an die Sache. Und sobald oder als die Enthüllungen um die Seefeld-Weltmeisterschaften begonnen haben, ihren Lauf nahmen, habe ich schon für möglich gehalten, dass da irgendwann mal auch ein deutscher Athlet drunter sein könnte. Ich meine, wahrscheinlich ist der deutsche Athlet nicht so viel anders wie ein österreichischer Athlet, auch von der Sozialisierung her in seinem Sport, von der kulturellen Prägung. Insofern hat mich die Tatsache, dass jetzt auch ein deutscher Athlet verdächtigt wird, nicht so sehr überrascht. Natürlich trifft es mich sehr hart, dass es jetzt einer aus meinem eigenen Lager sein soll. Das gibt dem Ganzen für mich persönlich natürlich noch eine zusätzliche Ebene.
Hat Sie das denn überrascht, dass es ein Eisschnellläufer ist?
Ja, absolut. Klingt vielleicht naiv, aber wir sind eine kleine Familie, unser Verband ist relativ überschaubar und man kennt sich einfach. Und gerade die Personen, die jetzt hier in Erwägung kamen, die kenne ich alle persönlich seit Jahren. Und da hätte ich eigentlich von niemandem erwartet oder würde ich das erwarten, dass da Doping im Spiel sein könnte oder gewesen sein könnte. Das öffnet mir die Augen bzw. lässt mich stark zweifeln, was ich bislang nicht getan habe.
Dabei ist ja Eisschnelllauf vom Papier her auch eine der Risikosportarten. Ausdauer spielt eine Rolle und gleichzeitig auch Schnelligkeit. Das ist ja nicht so weit weg vom Radsport.
Ja, unbedingt. Das muss man sich ganz klar eingestehen. Insofern sage ich ja selbst dazu, es mag vielleicht naiv gewesen sein, dass ich das in eigenen Sportart nie vermutet hätte unter meinen Kollegen, weil natürlich auch schnell auf mit der physischen Ausprägung und dem Anforderungsprofil dieser Sportart für Doping empfänglich ist, ganz klar.
Jetzt hat der Verband in einer Mitteilung geschrieben, dass man das Ganze mit großer Sorge sieht. Trifft es das aus Ihrer Sicht große Sorge für die aktuelle Situation?
Ja, ich finde, das trifft es gut. Und Sorge hat ja auch mit einer Ungewissheit zu tun, denn wir sprechen immer noch von einem Verdacht, der bislang rein von den Medien erhoben worden ist. Wir warten immer noch auf offizielle Statements, auf Aussagen der tatsächlich ermittelnden Stellen. NADA und die Staatsanwaltschaft haben sich bislang noch gar nicht dazu geäußert. Sobald die NADA ein offizielles Ermittlungsverfahren einleiten würde, würde sie in dem Zuge auch den Namen einer Person bekannt geben. Und all das ist im Moment ja noch gar nicht passiert. Das lässt mich annehmen, dass die Beweislage so klar vielleicht nicht auf dem Tisch liegt. Und alles, worüber wir hier reden, sind Medienberichte, die für meinen Geschmack tatsächlich auch sehr, sehr frühzeitig rausgehauen wurden und die wahrscheinlich auch ein bisschen auf ihrer Seite spekuliert haben und die bewusst angezettelt haben, was ich am Rande bemerkt auch nicht ganz seriös finde. Insofern ist Sorge das richtige Wort, wenn wir die aktuelle Situation beschreiben, in der unser Verband sich jetzt befindet. Ja.
Vielleicht sagen wir es nochmal dazu. Also es kursiert nach Medienberichten der Name eines früheren Athleten. Der ist aber immer noch nicht öffentlich bestätigt vom Verband, von seinem Anwalt oder auch von der NADA, wie Sie es gesagt haben. Deswegen nennen wir den Namen jetzt auch nicht, um auch diesen betreffenden Sportler zu schützen. Konnten Sie denn schon, weil Sie ja gesagt haben, Sie kennen alle betreffenden Kandidaten persönlich, konnten Sie schon mit demjenigen sprechen?
Ja, ich war schon im Umfeld von der Person in Kontakt. Er selbst hat von mir eine Anfrage und die Mitteilung, dass ich gerne mit ihm sprechen würde, ist jetzt noch nicht erfolgt, steht glaube ich in den nächsten Tagen noch aus. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn ich versuche, mich in die Lage eines Sportlers hineinzuversetzen, der, und davon gehen wir im Moment ja noch aus, unschuldig ist und jetzt plötzlich diesen Verdacht auf sich einprasseln sieht von allen Seiten, das glaube ich, stellt eine enorme Herausforderung dar, was auch die Kommunikation nach außen angeht. Selbst wenn man von sich überzeugt sein dürfte, dass man sauber ist, ist es eine wahnsinnig schwierige Frage, was man jetzt nach außen hin sagt, um Menschen im Umfeld, die sich dessen nicht so sicher sind, auch wirklich verständlich und glaubhaft zu machen, dass man unschuldig ist. Was kann man da sagen, ohne dass es einem sofort wieder im Mund umgedreht wird? Das ist wahnsinnig schwierig, glaube ich. Und insofern habe ich Verständnis dafür, dass ein direkter persönlicher Austausch hier jetzt nicht das allererste war, woran ihm lag.
Wenn Sie von öffentlichem Druck auch sprechen, Claudia Pechstein hat sich ja öffentlich geäußert und geht auch den Betreffenden ein bisschen direkt an in einem Statement, wirft ihm vor, dass durch sein langes Schweigen ein Generalverdacht gegen alle anderen Athleten hervorgerufen wurde. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe natürlich das Problem, dass dieser Generalverdacht jetzt um sich gefressen hat in der Sportart Eisschnelllauf. Dem hätte man einerseits vorbeugen können, indem die Medien sich ein bisschen zurückhalten mit der Veröffentlichung von halbgaren Berichten einerseits. Aber das Hauptproblem ist natürlich der Dopingverdachtfall an sich, klar. Und ich persönlich würde mir natürlich auch ein klares Statement wünschen und hätte mir das vielleicht auch früher schon gewünscht, um diesen Verdacht, der eben um sich gefressen hat, nicht so wachsen zu sehen. Aber gut, jetzt sind wir immer noch in der Situation, wo wir Verständnis dafür haben müssen, dass die Person einen großen Druck erlebt in die eine oder andere Richtung. Also gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt, das ist im Moment noch nicht zu beurteilen. Auch für mich nicht. Insofern habe ich Verständnis dafür, dass jetzt in der Situation einfach noch gewartet werden muss, auch wenn es natürlich unschön ist, dass wir so lange Zeit warten mussten.
Ich frage auch deswegen, Herr Geisreiter, weil Sie ja gesagt haben, Sie finden es ein bisschen unglücklich, wenn ich Sie richtig wiedergebe, dass es diese Medienberichterstattung gegeben hat und gleichzeitig wird ja mit diesem öffentlichen Schreiben von Claudia Pechstein im Prinzip das Gleiche gemacht, da wird ja jemand noch weiter an den Pranger gestellt.
Ja, auch da schreibe ich meinen Namen ja nicht drunter. Ich glaube, es wäre wichtig gewesen, darauf zu warten, dass Fakten auf dem Tisch liegen. Sofern man das jetzt noch tun kann und sich diese Regel jetzt noch beherzigen kann, sollte man das tun, glaube ich. Das betrifft uns Sportler und Verbandskollegen ganz klar auch. So viel Disziplin muss hier jetzt sein, glaube ich, um noch ein Fünkchen Fairness reinzubringen in das Spiel, soweit es möglich ist.
Würden Sie ihr das auch noch sagen?
Ach, ich glaube, meine Haltung ist deutlich geworden, weil ich mich zu dem Thema auch innerhalb des Verbandes bereits geäußert habe. Ich glaube, wir sind da in einem guten Austausch.
In den letzten Monaten und Jahren, gerade nach den Winterspielen von Pyeongchang, steht es ja insgesamt nicht so gut um den Eisschnelllauf. Sowohl sportlich als auch im Verband gab es viele Querelen. Machen Sie sich da, weil Sie auch in verantwortlicher Position sind, auch Gedanken darum, ob so ein Dopingverdacht, sollte er vielleicht irgendwann auch mal ein Dopingfall werden, tatsächlich auch sowas wie ein Todesstoß für den Sport sein kann?
Ein Dopingfall für einen Sportler, das ist immer fatal, ja. Und dann natürlich auch zu Recht, weil natürlich, ja, wenn der Fall tatsächlich existiert, dann müssen auch Konsequenzen folgen. Das sieht die DSG im Übrigen auch so. Wir haben eine, glaube ich, sehr zukunftsorientierte und moderne Aufstellung, was das angeht. Also das Ergebnismanagement, wie man sagt, liegt bei Dopingfällen bei uns komplett bei der NADA. Das heißt, sobald irgendein Fall offiziell wird und eine Ermittlung sich aufdrängt, landet diese automatisch in der Zuständigkeit der NADA. Also die DSG ermittelt dann nicht auf eigene Faust, sondern gibt es sofort an die übergeordnete Stelle ab. Natürlich, ein Dopingfall im Verband ist immer fatal, ja, und wirft ein schlechtes Licht auf einen Verband, was umso mehr wehtut, als wir jetzt zuletzt bei Spielen nicht die Ergebnisse erzielen konnten, wie wir wollten. Aber wir sind ein Verband, der sich gerade im Moment modern und neu aufstellt. Wir haben ein paar junge Trainer, wir haben gerade neu umstrukturiert. Ich glaube, wir haben viele gute Ansätze, die jetzt gerade anfangen zu wirken. Und es wäre sehr, sehr schade und nicht gerechtfertigt, wenn der Blick auf einen Dopingverdachtsfall jetzt diese ganzen positiven Entwicklungen plötzlich in den Hintergrund drängen sollte. Man muss sehen, dass da in der DSG viel passiert, was auch wirklich passieren musste. Aber da tut sich was und ich würde mir wünschen, dass das im Vordergrund bleibt oder in den Vordergrund kommt und nicht ein Dopingverdachtsfall.
Also da höre ich tatsächlich auch wieder Sorge raus, aber keine Angst vor der Zukunft.
Nein, Angst wäre übertrieben. Sorge natürlich. Wer könnte in der Situation jetzt sorglos sein, der sich irgendwie verbunden mit dem Verband fühlt? Und das tue ich als Athletensprecher absolut und als ehemaliger Athlet. Ja, Sorge, aber keine Angst. So kann man stehen lassen, ja.
Sagt Moritz Geisreiter, Athletensprecher der Eisschnellläufer im Deutschlandfunk, zu den Dopingverdachtsmomenten gegen einen früheren Kollegen. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. 41, 21, 1. Diese Zahlenreihe bestimmte diese Woche Dallas. Die 41 ist die Rückennummer von Dirk Nowitzki, der 21 Jahre bei ein und demselben Club spielte, bei den Mavericks. In dieser Woche gab er ja seinen Rücktritt bekannt, absolvierte seine letzten Spiele, begleitet von einem riesigen Medientross und Spektakel. Mit dabei auch der Kollege Jürgen Kalver, der berichtet vom Abschied auf Amerikanisch.
Es gehört heute einfach zum Sport, dass prominente Politiker eine gewisse Nähe zu prominenten Athleten suchen. So etwas signalisiert nicht unbedingt Leidenschaft für Spiel, aber auf jeden Fall Nähe zum Volk. Beim ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama schwang allerdings schon immer etwas mehr mit. Er war schließlich selbst mal ein sehr anständiger Basketballer und weiß, die Leistung einer Mannschaft wie der Dallas Mavericks zu würdigen. So wie bei deren Besuch Anfang 2012 im Weißen Haus.
Diese Spieler wissen, wie gute Mannschaften gewinnen. Nicht nur, indem sie höher springen oder schneller laufen, sondern den freien Mann finden, zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen, klüger spielen.
So überraschte es auch nicht, dass Obama im Unterschied zu den Lobpreisungen seiner Amtsvorgänger Clinton und Bush einen zweiten Spieler nicht vergaß, der am selben Tag zurücktrat.
Glückwünsche von einem großen NBA-Fan an die zukünftigen Hall of Famer Dwayne Wade und Dirk Nowitzki. Nicht nur zwei der größten aller Zeiten, sondern ebenfalls zwei klasse Typen.
Genau, jener Dwayne Wade, einer der herausragenden Widersacher von Nowitzki, sowohl in der Finalserie 2006, die die Mavericks gegen seine Miami Heat verloren, als auch fünf Jahre später, als die Revanche gelang. Es sind Nuancen, die im Trubel schon mal untergehen. Verständlich. Am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor deutschen Journalisten sprach Dirk Nowitzki darüber, wie schwer es ist, ein derart überwältigendes Echo überhaupt aufzunehmen.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin noch gar nicht, wie gesagt, zu allen gekommen. Und da bin ich wahrscheinlich ein bisschen naiv. Aber ich wusste gar nicht, dass so viele Leute mich überhaupt kennen.
Nowitzki im Kern zurückhaltend und gegenüber jedem Brimborium um seine Person eher scheu, hatte immerhin einen Weg gefunden, die ihm entgegenfliegende Verehrung zuzulassen. Was für ein Kontrast zum sang- und klanglosen Karriereende von Steffi Graf im Jahr 1999. Erst Jahre später verriet sie in einem Interview im amerikanischen Fernsehen, dass sie ganz offensichtlich besondere Ehrungen bewusst unterlaufen hatte.
I was on the way on the airplane to go to San Diego to play the tournament and I'm on the airplane, I'm like, no, I don't.
Ich saß im Flugzeug und dachte, was mache ich hier eigentlich? Das ist falsch. Es war so klar, wie es nur sein konnte. Ich habe das Ende meiner Karriere erreicht.
Sie gab damals das erste Match im dritten Satz einfach auf und behauptete, an einer Oberschenkelverletzung zu leiden. Die war vermutlich nur simuliert. Graf lebt heute in Las Vegas. Auch Dirk Nowitzki kehrt wie andere deutsche Sportstars der letzten Jahrzehnte nicht zurück. Anknüpfungspunkte für neue Projekte gibt es in Texas genug. Zum Beispiel bei den Mavericks, wo er voraussichtlich in naher Zukunft zum Trainerstab stoßen wird.
Ja, meine Heimat ist erstmal hier jetzt. Natürlich, die Kids sind hier geboren. Wir fühlen uns wohl hier, haben unser Netzwerk hier. Also werden auf jeden Fall hier bleiben, aber Deutschland ist auf jeden Fall immer wieder auf meinem Radar. Freue mich natürlich, dass meine Familie da noch wohnt und viele Freunde und gehe immer wieder gerne nach Hause.
Trotzdem ist das Interesse an dem Local Hero in Unterfranken nach wie vor beachtlich. Die Mainpost, Würzburgs Lokalzeitung, hatte deshalb zum Rücktritt einen eigenen Reporter nach Dallas entsandt. Thomas Brandstätter ordnete diesen Informationsauftrag vor Ort gegenüber dem Deutschlandfunk ein wenig ein. In Texas ist alles nochmal eine Nummer größer.
Ich weiß nicht, ob der Würzburger an sich diese Beziehung zu Dirk Nowitzki hat, dass er sagt, er vergöttert ihn so, wie er hier in Dallas vergöttert wird.
Eine Stadt, die es sich nicht nehmen lässt, ihren Vorzeigesportler mit großen Graffiti-Porträts zu feiern und wo am Dienstag auf der Kuppel des Reunion Towers die LED-Lichter in Schwarz-Rot-Gold aufleuchteten und ein Spruchband mit dem deutschen Text: Danke, Dirk.
Das Verhältnis Würzburg-Nowitzki, ja, seine Heimatstadt, aber 20 Jahre. Lange Zeit. Die Deutschen sind meiner Meinung nach sowieso etwas skeptischer und denen ist dieser amerikanische Star-Kult sowieso sehr suspekt.
Immerhin, hin und wieder werden die Fans in Deutschland den Pensionär erleben können. Und dies auch deshalb, weil er einen Werbevertrag auf Lebenszeit mit dem deutschen Ableger eines Finanzdienstleisters aus Holland unterhält. Der steht zum Beispiel hinter dem für Juli geplanten prominenten Fußballspiel Champions for Charity. Zugpferd Dirk Nowitzki.
Jürgen Kall war über den Abschied auf amerikanisch. Ein Sportevent auf amerikanisch, das gibt's in der kommenden Nacht. Es steht nicht weniger an als der größte Frauenboxkampf der Geschichte. 4 Gürtel werden vergeben und mit dabei ist mit Christine Hammer auch eine Deutsche.
Der Kampf bedeutet mir alles, weil es so das Highlight meiner Karriere. Es geht um alle 4 Titel.
Christine Hammer ist fokussiert. Sie steht vor dem größten Kampf ihres Lebens und vielleicht vor einem Eintrag in die Geschichtsbücher. Alle 4 großen Titel in der Hand einer Boxerin, das gab es im Profiboxen der Frauen erst einmal.
Primetime, Samstagabend, zur besten Zeit auf Showtime. Und so, das ist das, worauf, glaube ich, jeder Boxer in Deutschland oder auch in Europa darauf hinarbeitet.
Ein Pay-Per-View-Event im Fernsehen, das ist in den USA eine echte Auszeichnung für Boxer und im Frauenboxen auch in Amerika selten. Doch in den USA ist Christine Hammer ein Star.
Ich habe nur einen Kampf in Amerika gemacht bisher und die haben einen so heftig direkt gefeiert. Und dann komme ich nach Deutschland und denke mir so, okay, hier ist noch nicht so ganz angekommen, obwohl ich schon 8 Jahre ungeschlagen bin.
Christine Hammer wurde in Kasachstan geboren, kam mit einem Jahr nach Deutschland und wuchs in Sontra in Hessen auf. Vor 12 Jahren zieht sie nach Dortmund ins Ruhrgebiet. Boxen ist mehr als nur ein Sport für sie, es ist eine Berufung. Mittlerweile hat sie 24 Profikämpfe bestritten, keinen einzigen hat sie verloren. Der Lohn, ein Promotervertrag mit Szenegröße Tom Löffler.
Die meisten Männer können sich an diesen Frauen ein Beispiel nehmen. Es ist leider etwas, das man im Boxen selten sieht. 2 ungeschlagene Weltmeisterinnen steigen in den Ring und riskieren alles, um die Beste zu suchen.
Tom Löffler promotete auch schon die Kämpfe von Vitali und Wladimir Klitschko. Jetzt will er Christine Hammer zum Weltstar machen. Der Weg dorthin führt über Clarissa Shields, 2-malige Olympiasiegerin, hochtalentiert, Weltmeisterin bei 3 großen Verbänden im Rekordtempo.
Die Leute sagen, die hat ja nur 8 Kämpfe gemacht, aber ich bin in viele Länder gereist, um Champions zu entthronen. Ich bin der wahre Champion.
Nur 9 Profikämpfe könnten Clarissa Shields reichen, um zur Legende zu werden. Doch Christine Hammer hat etwas dagegen, auch wenn ihre Gegnerin Heimvorteil hat.
Ich weiß, es ist in Amerika, ich komme aus Europa und ich muss da ganz klar gewinnen.
Mara Tellmann vor dem größten Frauenboxkampf der Geschichte. Noch einmal der Blick in die Bundesliga. 70 Minuten gespielt in Dortmund, immer noch 2:0 für den BVB gegen Mainz. Den Spielbericht haben wir dann ab 22.50 Uhr für Sie in Sportaktuell hier im Deutschlandfunk. Das war's von Sport am Samstag mit Matthias Friebe. Auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.